Wir haben in den letzten Monaten uns mit den sogenannten Wallfahrtsliedern in den Predigten beschäftigt. Diese Lieder, die von jüdischen Pilgern gesungen wurden auf dem Weg hinauf, auf den Berg Zion, zum Tempel nach Jerusalem, wo sich eben das Volk Israel zu einem der drei großen religiösen Feste versammelte, um Gott anzubeten, um Opfer zu bringen, um sie an Gott zu erfreuen. Und der erste Psalm in dieser Reihe der Pilgerlieder haben wir erst letzten Sonntag betrachtet. Das war der Psalm 120. Ja, 120. Traut euch. Und wisst ihr noch, was wir in der Betrachtung dieses Liedes, welches Thema auch signifikant war, tragend war? Es ging um das Thema Umkehr. Und Umkehr heißt Abkehr von einem gewissen Weg, Abkehr von der Welt, von der Gottlosigkeit, von einem Leben ohne Gott, Hinkehr zu Gott. Damit beginnt Nachfolge. Dass ein Mensch umkehrt zu Gott und anfängt, auf diesem schmalen, steilen Pilgerpfad des Glaubens sozusagen nach vorne, dem Ziel entgegenzugehen. Und diese Pilgerlieder, die wir betrachtet haben in den letzten Monaten, die sprechen einige Themen an, die uns auf dieser Reise, auf der wir unterwegs sind, sehr wohl angehen und uns beschäftigen sollen. Denn die Reise, auf der auch wir Christen uns befinden, ist kein Spaziergang. Nein, sie ist voller Gefahren und Schwierigkeiten und es wird uns hier nicht langweilig. Dieser Weg des Glaubens beansprucht uns ganz. Er fordert alle unsere Sehnsucht, auch alle unsere Hingabe. Und viele der Erfahrungen, die wir auf diesem Weg machen, werden in diesen Liedern angesprochen, die wir betrachtet haben in diesem Sommer mit Psalmen. Aber wenn wir dann ankommen, wo wir hin wollen, wenn wir oben auf dem Gipfel angekommen sind, was dann? Was steht am Ende des Glaubensweges? Was geschieht, wenn wir angekommen sind? Und davon spricht Psalm 134, der 15. und letzte Psalm in der Reihe der Wallfahrtslieder. Lasst uns dieses kurze Lied, bestehend aus nur drei Versen, lesen. Es ist ein Pilgerlied und es klingt so. Auf! Lobt den Herrn, all ihr Diener des Herrn, die ihr nachts im Haus des Herrn steht. Erhebt eure Hände im Heiligtum und preiset den Herrn. Der Herr segne dich von Zion aus. Er, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. So klingt das letzte Pilgerlied aus diesem Gesangbuch, genannt Shirim Lama Alot. Und ich denke, wir könnten das zusammenfassend so beschreiben: Der Weg des Glaubens, der mit Umkehr seinen Anfang hat, mündet in ein Leben, das erfüllt ist von Segen und Lobpreis. Und deshalb habe ich dieses letzte Pilgerlied eben unter dieses Thema gestellt: Lobpreis und Segen am Ende des Glaubensweges. Wenn wir uns dieses Lied genau anschauen, dann brauchen wir nicht lange, um die Schlüsselwörter und den Grundgedanken zu erfassen. Lobe den Herrn, preise den Herrn, der Herr segne dich. In Versen 1 und 2, da haben wir einen Aufruf zum Lobpreis und dann in Vers 3 ein Segenswort. Segen und Lobpreis, darum geht es hier und die stehen in einem unauflöslichen Zusammenhang. Man kann es auch so so zusammenfassen, wo Gott seinen Segen schenkt, antwortet der Mensch mit Lobpreis, mit Anbetung. Und ich finde das hochspannend, wie das hier in der hebräischen Sprache auch verdeutlicht wird. Es gibt ein Wort für Segen, Escher, im Hebräischen. Und das beschreibt das Gefühl der tiefen Zufriedenheit, das wir haben, wenn wir als erlöste Menschen in Einklang mit Gott leben. Im Psalm 128 haben wir dieses Wort für Segen angetroffen. Da heißt es: Glückselig oder gesegnet ist der, der den Herrn fürchtet und auf seinem Wege geht. Aber jetzt hier, in unserem Psalm 134, da wird ein anderes Wort für Segen benutzt. Ist das schöne Wort Barak oder als Substantiv Baraka. Und dieses Wort kommt in jedem der drei Verse vor und es hat eine doppelte Bedeutung. Zum einen beschreibt es, was Gott an uns und auch unter uns tut. Wenn es das beschreibt, wird es mit Segen übersetzt, wie zum Beispiel in Vers 3. Der Herr segne dich von Zion aus. Also ein Wort, zwei Bedeutungen. Im gleichen Lied. Hier bedeutet es zunächst mal in Vers 3 Segen. Und wir könnten fragen, was tut Gott an uns und unter uns? Was ist dieser Segen? Es geht hier nicht um einen materiellen Segen in erster Reihe, es geht um einen geistlichen Segen. Es geht darum, dass Gott einen Bund mit uns eingegangen ist. Und aus der Sicht des neuen Bundes können wir sogar sagen, dieser Gott, er wurde Mensch in seinem Sohn. Die Zeit vergeht schnell und in ein paar Monaten werden wir genau das wieder feiern. Weihnachten. Er hat sich uns mitgeteilt. Er bleibt nicht in der Ferne ganz weit weg, sondern Gott kommt uns sehr nah. Er schlüpft in unsere Haut sozusagen. Oder wie ein Ausleger das mal beschrieben hat, Gott geht unter uns auf die Knie. Ein krasser Ausdruck, aber es ist eine treffende Formulierung, denn tatsächlich, das ist so faszinierend, bei diesen alten semitischen Sprachen, kann dieses Wort Barak auch knien bedeuten. Und es wird dreimal im Alten Testament auch so verwendet. Aber diese Formulierung, Gott geht unter uns auf die Knie, die hat mich deshalb angesprochen, denn sie erinnert mich, an was erinnert sie euch? An Gethsemane, genau. Sie erinnert mich an die Stunde der Passion, an den Garten Gethsemane, wo Jesus als der Gottmensch auf die Knie geht im Gebet. Er kämpft im Gebet für uns. Und dann gab er sein Leben voller Erbarmen für uns hin, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Das ist Evangelium, die frohe Botschaft, meine Lieben. Gott wird Mensch und er versteht uns besser, als wir uns selbst verstehen. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Er weiß genau, wie man sich fühlt, wenn man krank ist, wenn man missverstanden wird, wenn man versucht anderen die frohe Botschaft mitzuteilen und zu verkündigen und abgelehnt wird. Er weiß, wie man sich fühlt, wenn wir scheitern mit unseren Methoden, etwas jemandem beizubringen, vielleicht auch unseren Kindern. Und wir treffen nur auf Gleichgültigkeit. Oder wenn die Qualität unserer Arbeit nicht anerkannt wird und wir vom Chef niedergemacht werden. Gott wurde Mensch. Er weiß, wie das alles ist. Und er ist mit uns. Er ist in Christus Immanuel, Gott mit uns. Und durch seinen Geist lebt er in uns und begegnet uns da, wo wir gerade sind. Und er bleibt bei uns und er hält es mit uns aus, in guten wie in schlechten Zeiten. Genau das ist Baraka. Segen, meine Lieben. Das ist Segen, der von dem ausgeht, der Himmel und Erde gemacht hat. Und weil Gott uns so reichlich gesegnet hat und segnet, loben wir ihn und preisen wir ihn. Unsere Anbetung, unser Lobpreis ist immer nur eine Antwort auf das, wer Gott ist und was er getan hat. Wir, die wir gesegnet worden sind, loben ihn. Wenn am Anfang Umkehr steht, dann liegt auf dem Weg Segen und am Ende steht Lobpreis. Und dann diese zweite Bedeutung, wenn im Hebräischen das Wort Barak verwendet wird, um unser Tun gegenüber Gott zu beschreiben, dann bedeutet es auch Lobpreis. Und so wird das hier in Vers 1 und 2 verwendet. Auf, lobt den Herrn, all ihr Diener des Herrn, erhebt eure Hände im Heiligtum und preist den Herrn. Im Englischen wird das hier noch deutlicher, in der englischen Bibel, weil da heißt es, wörtlich übersetzt, bless the Lord. Wer einen klaren Kurswechsel in seinem Leben erlebt hat und nun auf diesem Weg des Glaubens unterwegs ist und auf diesem Weg bei jedem Wetter und in mancher gefährlichen Situation, und die gibt es, ob es im Verkehr ist oder wir leben in einer gefährlichen Welt. Es ist gut, dass wir das immer gut verdrängen können. Aber das Leben ist gefährlich. Ich sagte am Anfang, es ist kein Spaziergang. Und jedem fallen solche Situationen ein, die wir auf diesem Weg schon erfahren haben. Gnade, Bewahrung, sprich Segen. Wer das erfährt, der wird gut im Loben. Der lobt gern. Baraka, Barak, Segen und Lobpreis, sie stehen in einem unauflöslichen Zusammenhang. Das wird in diesem Lied ganz deutlich. Die Pilger, die dieses Lied zur Zeit des Alten Testaments gesungen haben, die hatten ja eine lange Reise hinter sich. Manche von ihnen waren vielleicht Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate unterwegs. Kam darauf an, von wo sie eben kamen. Und nun waren sie oben auf dem Berg Zion in Jerusalem angekommen. Sie waren am Ziel. Was muss das für ein ganz besonderes Gefühl gewesen sein? Und ich glaube nicht, dass die sich innerlich leer gefühlt haben, so wie Morrison das besingt in seinem Lied, was tun, wenn du oben ankommst und du hast nicht, wohin du hingehen kannst. Die Pilger waren in Jerusalem angekommen, um Gott anzubeten, um sich an ihm zu erfreuen. Und der erste Satz in unserem Psalm ist eine Einladung und zugleich eine Aufforderung zum Loben. Kommt, auf. Lobt den Herrn. Ihr seid jetzt hier. Traut euch, tretet dazu, zögert nicht, kommt, jetzt ist die Zeit, Gott zu loben. Was auch immer dir auf dieser Reise passiert sein mag, lass es hinter dir. Es ist nicht so wichtig. Wenn ihr auf dem Weg manchmal 3 Schritte vorwärts und 2 wieder zurückgegangen seid, wenn ihr gestolpert und gefallen seid, wenn ihr streckenweise aufgeben wolltet, weil euch Zweifel plagten, wenn ihr euch Sorgen gemacht habt und der Feind euch immer wieder angegriffen hat, was immer auf der Reise geschehen ist, das ist alles nicht mehr so wichtig. Denn jetzt seid ihr hier. Kommt und lasst uns Gott loben. Das ist eine Einladung, aber zugleich eine Aufforderung. Eine wichtige Aufforderung. Denn es geht nicht in erster Reihe um uns. Wir sind nicht hier, um einander unsere Leistungen und unser Tun zu beglückwünschen, um uns gegenseitig zu loben und uns dann gut zu fühlen. Und es geht auch nicht in erster Reihe darum, dass wir ein paar soziale Kontakte pflegen, so sehr das wichtig ist. Es ist nicht der Hauptgrund unserer Zusammenkunft, sondern wir sind hier, um Gott mit dankbarem Herzen anzubeten, weil er uns ans Ziel gebracht hat und gesegnet hat. Zum Gotteslob lädt dieser erste Vers ein. Und es ist, wie gesagt, mehr als nur eine Einladung. Es ist auch eine Aufforderung. Aber vielleicht ist jetzt doch jemand da, der sagt, und ich weiß, ich wiederhole mich jetzt, weil vor ein paar Wochen, als wir wieder ein Pilgerlied betrachtet haben, wo es auch um Gottesdienst ging, da war dieser Gedanke auch drin in der Predigt. Es kann gut sein, dass jemand ankommt, auch im Gottesdienst, und sagt, Entschuldigung, mir ist überhaupt nicht danach zu loben. Ich fühle mich gar nicht danach. Ich fühle gar nichts. Und deshalb halte ich lieber meinen Mund. Ich will ja kein Heuchler sein. Was machen wir, wenn wir eingeladen und auch aufgefordert werden zu loben und wir fühlen uns gar nicht danach? Die biblische Antwort auf diese Frage, glaube ich, finden wir hier in Vers 2. Und da heißt es ganz einfach: Erhebt eure Hände im Heiligtum und preiset den Herrn. Mit anderen Worten, auch wenn du dich nicht danach fühlst, den Herrn zu preisen, erhebe deine Hände trotzdem zum Lob. Zur Zeit des Alten Testaments waren die erhobenen Hände die übliche Anbetungshaltung. Heute meinen manche, mit erhobenen Händen loben nur die Charismatiker. Aber die haben das nicht erfunden. Mit erhobenen Händen zu beten ist biblisch. Auch Paulus im Neuen Testament sagt, dass die Männer geheiligte Hände erheben sollen. Aber letztlich kommt es nicht auf die äußere Anbetungshaltung darauf an. Ob einer die Hände hebt beim Loben oder ein anderer die Hände faltet oder wieder ein anderer einfach auf die Knie geht. In meiner Kindheit in Siebenbürgen haben wir immer auf den Knien angebetet. Und dann kamen wir nach Deutschland und haben manche uns gesagt, das tun die Katholiken. Nicht die Evangelischen, ja. Aber die äußere Anbetungshaltung ist nicht das Entscheidende. Viel wichtiger ist, dass selbst dann, wenn uns gefühlmäßig nicht zum Loben zumute ist, wir trotzdem eine Haltung des Lobes einnehmen sollen, denn dann besteht die Möglichkeit, dass die Botschaft vielleicht auch im Herzen ankommt. und unser Herz sich mit Lob füllt. Der Reformator Johannes Calvin, und wenn das kein Kopfmensch war, dann weiß ich nicht. Also der gehört nicht zu den Charismatikern, das kann ich euch ganz gewiss sagen. Der hat gesagt, denn warum erheben Menschen ihre Hände, wenn sie beten? Nicht deshalb, damit sich gleichzeitig ihr Herz zu Gott erhebet? Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich diese Aufforderung, Gott zu loben, ursprünglich an die Leviten, an die Tempeldiener richtete, die während den großen Festen in Jerusalem Tag und Nacht ihren Dienst dort versehen mussten. Das Brandopfer zum Beispiel dauerte Tag und Nacht fort. Die haben da geschichtet, deshalb brauchte es auch ein ganzes Heer von Priestern. Da konnten ja nicht nur 10 Leute den ganzen Dienst tun. Hunderte von Priestern waren im Einsatz. Und auch Leviten. Und nun bestand die große Gefahr, dass die Diener irgendwann mal mitten in der Nacht etwas müde waren und die Gottesdienste lustlos ausgeführt wurden. Was meint ihr oder was denkt ihr, wenn wir hier um 3 Uhr morgens Gottesdienst feiern würden? Da würden auch manchem die Augen zugehen. Passiert manchmal schon um 10 Uhr hier, also das sehe ich hier ganz genau. Also wenn man den Psalm hier liest, dann hat man den Eindruck, als würde der Pilgersänger durch seine Aufforderung sagen wollen, egal wie wir uns fühlen, vielleicht sind wir etwas müde, etwas schlapp. Lasst uns Gott trotzdem loben. Denn es gibt eine Wirklichkeit, die über unsere Gefühle hinausgeht. Gefühle, sie gehören beim Loben dazu. Ganz klar. Aber wenn sie nicht da sind, lasst uns nicht zurückweichen und uns dem Lob verschließen. Die Wahrheit dieses Psalmes, die habe ich eigentlich in meinem Leben schon so oft erlebt. Und ich bin sicher, mancher von euch kann das auch so bezeugen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gedacht habe, eigentlich fühle ich mich überhaupt nicht danach, jetzt Gottesdienst zu feiern oder zu singen. Manchmal, da kommt dieser Gedanke und dieses Gefühl, am liebsten würde ich jetzt im Bett liegen bleiben und gar nicht in den Gottesdienst gehen. Und dann habe ich meine müde Knie bewegt und meine schlappen Hände bildlich gesprochen doch emporgehoben und bin trotz meinen Gefühlen in den Gottesdienst gegangen. Und während ich einfach nur dort war, da habe ich einfach gemerkt, da passiert was. Gott, der segnet. Und ich kann mit meinem Herzen doch Gott loben. Und ich spürte, wie gut es ist, eben mit den Seinen in seine Gegenwart zu treten und mit anderen Pilgern, mit anderen, die auf diesem Weg unterwegs sind, uns Gottes Gegenwart bewusst zu machen. Und ich möchte uns ermutigen, meine Lieben, uns dem Lob Gottes hinzugeben, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Denn wenn wir das tun, nehmen wir Gott ernster als uns selbst. Und das ist gut. Außerdem wenn wir Gott loben und uns an ihm selbst erfreuen, dann üben wir im Grunde schon jetzt etwas, was wir auf jeden Fall am Ziel tun werden. Denn eins sagt die Bibel ganz klar, am Ende des Weges erwartet uns Lobpreis. Da erwartet uns eine überschäumende, vollkommene Freude an Gott selbst und seinem Reich. Wenn also am Ende die Freude steht, warum sollten wir dann nicht auch schon auf diesem Weg dahin zum Ziel uns freuen? Nehmen wir also diese Einladung, diese Aufforderung aus diesem letzten Pilgerlied ernst. Denn wir, ich weiß nicht, wie wir sonst authentische Zeugen für Jesus Christus sein können, wie wir überhaupt glaubwürdig die frohe Botschaft weitergeben können, wenn wir durch unser Verhalten, unsere Gestik, unsere Worte überhaupt keine Freude vermitteln, auch an Gott selbst. Sich daran freuen, was Gott tut, das ist für unser Leben als Christen wesentlich. Und ich erinnere nochmal an die erste Frage im kleinen Westminster-Katechismus, die lautet: Wozu ist der Mensch geschaffen? Was ist der Zweck deines Daseins? Was sollen wir tun und was werden wir einmal tun, wenn wir am Ziel sind? Was ist das Hauptziel des Menschen? Und die Antwort dazu lautet: Wir leben, um Gott zu verherrlichen und uns an ihm in Ewigkeit zu erfreuen. Ihn in Ewigkeit genießen. Gott verherrlichen. Das ist das Hauptziel des Menschen. Natürlich gibt es auch noch viele andere Aspekte des Glaubenslebens und wir haben sie sogar in diesen Pilgerliedern, dieser Reihe der Pilgerlieder angesprochen. Dienen und so weiter, ja? Aber es ist absolut wichtig, das Hauptziel, das über allen anderen steht, nicht aus dem Auge zu verlieren. Die Hauptsache ist nicht, für Gott zu arbeiten. So als würde Gott uns so dringend brauchen und könnte die Arbeit alleine nicht erledigen. Die Hauptsache ist nicht, für Gott zu arbeiten oder einen Dienst in der Gemeinde zu tun oder selbst auch nicht irgendwie ein Zeugenjob, Missionar zu sein, auch wenn wir das alles tun sollen. Mission und Evangelisation ohne Frage gehören zum Auftrag der Gemeinde. Aber das ist nicht das Hauptziel unseres Lebens. Es ist auch nicht das Hauptziel, im Namen Jesu zu leiden oder was weiß ich, ein Leben zu führen und alle Gebote einzuhalten, einschließlich der goldenen Regeln. Wenn du das alles tust, ohne die ehrliche Motivation, Gott damit zu verherrlichen, wisst ihr, was das dann ist? Ist nichts anderes als Religion. Der tiefste Sinn des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und ihn in Ewigkeit zu genießen. Oder wie es eben hier im Psalm 134 heißt, auf, lob den Herrn. Und wir loben den Herrn übrigens nicht nur mit unseren Lippen, mit unseren Worten, sondern auch mit unserem ganzen Lebensstil. Darüber könnte man jetzt eine extra Predigt halten, Römer 1, Verse 1 bis 2. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst, ein Lobpreis sein. Soll etwas sein, was Gott groß macht und verherrlicht. Denn wir wurden erschaffen, um Gott zu verherrlichen, um ihn zu loben. Wir wurden erlöst, um Gott anzubeten und wir werden ewig vor Gott leben, um ihn zu loben. Unser Leben findet also sein Ziel und seine Bestimmung in dem Lob Gottes. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Unsere Erlösung ist das Mittel zu diesem Hauptziel. Der ganze Zweck der Menschheitsgeschichte, der ganze Sinn der Christenheit gipfelt in der Anbetung, in der Verherrlichung Gottes, im Lobpreis Gottes. Und deshalb müssen wir sagen, dass Lobpreis nicht nur so ein Teil unseres christlichen Lebens ist, sondern Anbetung und Lobpreis ist unser ganzes christliches Leben, das verstanden wird als ein lebendiges Opfer, das wir Gott darbringen. Oder wie Erwin Lutzer das mal sagte, wenn wir zu Anbetern werden, kommt es wirklich nicht mehr darauf an, wie gut wir alles andere tun. Wisst ihr, was er damit sagen wollte? Ich glaube, er wollte sagen, wer es gelernt hat, Gott mit allem, was er ist, zu loben, wer ein Anbeter geworden ist und wer alles zur Ehre Gottes tut oder tun will, der hat das Wichtigste im christlichen Leben begriffen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir gemeinsam mit unserem ganzen Leben Gott loben und ehren und groß machen. Das soll unser Hauptziel sein. Und wenn noch mehr Menschen dann durch unser Zeugnis, auch in unserem Umfeld, in unserer Stadt, auch hier im Pfullingen erkennen, wie groß und wunderbar dieser Gott ist. Und wenn sie sich zu ihm bekehren, dann wird dieses Lob vermehrt. Gott hat uns also überreich beschenkt mit seiner Liebe. Seiner Liebe, die allein begründet ist in seiner Gnade. Und wie können wir was anderes tun, als voller Dankbarkeit für ihn zu leben und ihn zu loben und immer wieder auch den Menschen zu sagen, dass unser Gott eine persönliche Wirklichkeit ist, an der man sich erfreuen kann. Wir wurden so erschaffen und auch so erlöst, dass wir fähig sind, gerade auch durch den Geist, der jetzt in uns wohnt, unseren Gott selbst zu erfreuen und ihn zu genießen. Und wenn du dich an Gott nicht erfreuen kannst, das hat der Friedemann auch vorhin ganz kurz angesprochen, wenn du wirklich nicht sagen kannst, ich liebe diesen Gott, weil ich ihm begegnet bin und weil er mir neues, ewiges Leben geschenkt hat und weil ich jetzt eine Beziehung zu ihm habe. Wenn du das nicht sagen kannst, dann wünsche ich dir, dass du nicht aufhörst, ihn zu suchen. Das Wichtigste in diesem Leben ist es, Gott zu finden, Erlösung zu erfahren und dann freudig seinen Erlöser Gott zu verherrlichen. Und uns allen, die wir hier auf diesem Weg des Glaubens sind, sage ich, lasst uns nicht vergessen, mit jedem Schritt, den wir auf diesem Weg gehen, nähern wir uns dem Ort, an dem ewige Freude und ewige Anbetung sein wird. Lewis hat das so ausgedrückt, Freude ist das ernste Geschäft des Himmels. Aber wir müssen nicht warten, bis wir am Ende unseres Weges angekommen sind, bevor wir uns darüber freuen können, was am Ende liegt. Schon jetzt wollen wir und sollen wir als erlöste Gotteskinder im Lob, in der Freude an Gott selbst uns üben. Und deshalb kommt auf, lobt den Herrn, denn er hat uns reichlich gesegnet. Und der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, er wird uns ans Ziel bringen. Das hat er verheißen. Und er wird uns auch in Zukunft segnen. Und wir wollen diese Einladung und Aufforderung dieses letzten Pilgerlieds ernst nehmen. Wir wollen ihm folgen und jetzt in den Lobpreis einsteigen. Loblieder zur Ehre unseres dreieinen Gottes singen und auch dann noch gemeinsam das Abendmahl feiern. Lasst uns das jetzt tun.